Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Hallo und guten Abend. Unser Gast heute ist der Bornheimer Peter Vandenberg, Chauffeur von 5 Bundespräsidenten.
Und zum Schluss gibt's auch wieder ein paar Tipps aus dem Vorgebirge. Am Mikrofon Gundi Konopka
und Brigitte Wittrin. Wissen Sie eigentlich, welch interessante Bürger in unserer Region wohnen? Wir hier im Studio haben ja oft sehr interessante Gäste. Und einer davon ist heute der Bornheimer Peter Vandenberg. Er ist Ortsvorsteher in Bornheim und auch Gründungsmitglied der Bornheimer Vorgebirgsmusikanten.
Heute aber erzählt er ausführlich und gerne über seine ehemalige Tätigkeit als Chauffeur von sage und schreibe 5 Bundespräsidenten. Über seine Erlebnisse mit den Staatsmännern auf den zahlreichen Dienstreisen plaudert er mit Otto Ganser.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Vandenberg.
Guten Abend.
Ja, schön, dass Sie ins Studio gekommen sind. Und wir haben das schon lange geplant. Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie endlich mal über Ihren Beruf vor allen Dingen sprechen. Der war ungewöhnlich. Wir haben es gerade schon in der Anmoderation gehört. Und nicht alltäglich. Ja, Sie haben also 5 Bundespräsidenten als Chauffeur bedient. Und ja, wie kommt man eigentlich dazu als Bornheimer Jung oder Roßdorf sind Sie, glaube ich, geboren, aber ein Urgestein aus dem Vorgebirge, möchte ich fast sagen. Wie kommt man dazu, Bundespräsidenten fahren zu können? Welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Wie geht das eigentlich?
Also zunächst einmal kam dieses Angebot im Bundespräsidialamt einer der Fahrerbeschäftigung nachzugehen aus heiterem Himmel. Der damalige persönliche Referent des Bundespräsidenten Gustav Heinemann war Sebastian Buro aus Hersel, den ich sehr gut kannte. Und der sprach mich eigentlich, wenn man so will, auf der Straße an und unterbreitete mir, dass ein Job frei würde und dass jemand gesucht würde und ob ich nicht Lust hätte, mich mal auf diese Stelle zu bewerben. Er würde jedenfalls dann meine Bewerbung wohlwollend begleiten und ich habe mich beworben und siehe da, schon nach einigen Wochen bekam ich den schriftlichen Bescheid aus dem Bundespräsidialamt in Bonn, dass ich zum 1. Juli 1972 war das, doch meinen Dienst antreten könnte. Und so war es dann. Ich habe das gemacht und nun war ich Fahrer im Bundespräsidialamt.
Ja, aber da muss man wahrscheinlich bestimmt irgendwelche Prüfungen über sich ergehen lassen oder irgendwelche Überprüfungen oder Sicherheitschecks oder wie läuft das eigentlich?
Ja, es ist fast unangenehm, wie das läuft. Man wird also völlig durchleuchtet vom Bundesnachrichtendienst, von den Sicherheitsorganen, die es darüber noch weiter gibt. Also man muss zum Beispiel auch Personen nennen, die einen Leumund über einen abgeben. Und dann, wie gesagt, die haben in der Nachbarschaft recherchiert, die haben bei Banken recherchiert. Also es war ja damals noch DDR-Zeit. Alleine schon einen größeren Kredit zu haben bei irgendeiner Bank, auch nur wenn man ihn dafür verwendet hat, vielleicht ein Haus zu bauen, war eigentlich schon ein Grund, nicht genommen zu werden. Nach dem Motto, wer Geldsorgen hat oder wer viel Geld zurückzahlen muss, ist anfällig für solche Dinge. Also man wurde richtig durchleuchtet. Das ging bis in die Privatsphäre rein, klappt die Ehe und nicht, also auch Familienverhältnisse wurden überprüft. War nicht ganz einfach, aber gut, ich habe auch diese Prüfungen dann bestanden. Und dann waren natürlich die ersten Monate im Bundespräsidialamt, die waren geprägt von Sicherheitslehrgängen, Sicherheitsfahren. Das auf dem Nürburgring, auf dem Hockenheimring, auf dem Flughafengelände in Köln, abgelegene, stillgelegte Flughafenbahn. Also man wurde da schon richtig getrimmt, denn das Bundespräsidialamt geht schon davon aus, Fahrer zu haben, die Personen, die befördert werden, nicht vom Fahrstil her zu gefährden. Also Sicherheit geht auch beim Bundespräsidenten über alles und man wurde da so richtig geschult. Hinzu kam in dieser Zeit die ersten Anschläge auf Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Und da wurde dann nochmal das ganze Sicherheitswesen umgemodelt. Es wurden wieder aus Amerika kommend Sicherheitseffekte eingebaut, die wir damals in Deutschland so gar nicht kannten. Also das war schon spannend, aber es war auch anstrengend.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber aus der damaligen Zeit und mit diesen Anschlägen, von denen wir ja wissen, aus der Situation heraus ist das ja sicher auch verständlich. Und das ist ja auch bestimmt kein normales Auto, dieses Dienstfahrzeug für einen Bundespräsidenten. Er hat ja bestimmt Panzerglas und gepanzert, nicht? Und so. Aber darüber können Sie ja wahrscheinlich nicht allzu viel erzählen. Nicht?
Gut, es waren Panzerfahrzeuge, auch von einer gewissen deutschen Firma, die da führend war von Anfang an. Damals, weil es das heute so nicht mehr gibt, waren noch Boden, Türen, Dach, das war alles, der ganze Innenraum, das war wirklich mit dicken Bleigüssen alles voll gepackt. Heute hatte man da andere Materialien. Das führte natürlich dazu, dass so ein Fahrzeug schnell mal 60 Tonnen wog. Und man hatte ganz andere Bremswege, man hatte ganz anderes Kurvenverhalten dieser Fahrzeuge. Also das musste man schon können. Wir hatten 5 cm dicke Glasscheiben, die auch noch ein bisschen verzerrten. Man musste schon immer genau hingucken. Wenn man seitlich guckte, im Bogen des Glases, sage ich mal, dann verzerrte das alles. Das war ja alles in den Anfangsstadien damals, in der Anfangsentwicklung, aber man musste es können. Ne?
Wie war es denn damals? Zu der Zeit gab es ja noch keine Handys. Gab es denn dann schon in den 70er Jahren sowas wie Autotelefon in der Möglichkeit, wie es damals war? War ja bestimmt eine Funkverbindung im Wagen auch für den Präsidenten.
Es war Funkverbindung. Man hatte ja auch Funkverbindung zu halten mit Fahrzeugen, die vorwegfuhren und mit dem Begleitfahrzeug dahinter. Und es gab Telefon. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich mir heute ein Autotelefon ansehe, nicht zu vergleichen mit dem von damals, das füllte fast den ganzen Kofferraum aus. Also diese Telefone, die ersten, die auf dem Markt waren, die hatten einen Platz nötig. Da ging gerade noch mal eine Tasche in den Kofferraum, alles andere war Technik.
Wie war das denn? Sie sagten gerade, mit Begleitfahrzeugen waren Sie unterwegs. War das immer so oder waren Sie auch schon mal alleine ohne weitere Begleitfahrzeuge mit dem Präsidenten, mit den jeweiligen Präsidenten unterwegs?
Also der Bundespräsident fuhr nie alleine, er fuhr immer in Kolonne. Vorweg fuhr ein Porsche, natürlich mit Fahrer und Kriminalbeamte und einem Kriminalbeamten und dahinter waren nochmal einige Kriminalbeamte, die den Begleitschutz ausübten. Also alleine fuhr er nie aus Sicherheitsgründen. Es war immer eine Kolonne, die dann fuhr, meistens drei Fahrzeuge.
Und Sie waren dann in der Mitte, oder?
Das Bundespräsidentenfahrzeug fuhr in der Mitte, ja.
Gut, dann machen wir hier mal einen Punkt und dann sprechen wir weiter. Ja, Herr Vandenberg, als Präsidentenfahrer haben Sie ja bestimmt auch viel erlebt und die 5 verschiedenen Bundespräsidenten, ja, wie jeder Mensch ist auch jeder Bundespräsident anders, auch menschlich, privat im Umgang mit anderen Menschen. Wie war denn der Umgang? Sie waren ja praktisch dann ja der Arbeitnehmer, mehr oder weniger. Und aber Sie hatten ja einen engen Kontakt. Sie saßen ja gemeinsam im Auto und manchmal, sagten Sie mir im Vorgespräch, saß auch der Bundespräsident schon mal neben Ihnen, nicht nur hinten im Wagen. Wie war denn so der Kontakt, wenn der jeweilige Bundespräsident nicht gerade zu arbeiten hatte im Auto? Haben Sie dann geplaudert oder mal über Alltägliches oder über Politik gesprochen?
Also es wurde bei Fahrbeginn oder bei Antritt der Fahrt wurde natürlich geplaudert. Walter Scheel hatte immer so die Art an sich zu fragen, wo fahren wir überhaupt hin? Und es wurde natürlich auch gesprochen über meistens über Politik, über Alltagsprobleme natürlich auch. Aber dann versank der Bundespräsident, alle Bundespräsidenten meistens in ihrer Lektüre. Also Zeitungen, alle Tageszeitungen waren im Wagen. Die berühmte Zeitung mit den 4 Buchstaben obendrauf. Denn man wird es nicht glauben, aber jeder Politiker liest morgens zuerst diese berühmte Zeitung. Und ich hatte manchmal das Gefühl, wenn man dann positiv auf der ersten Seite war, dann war eigentlich die Woche schon sehr glücklich gelaufen.
Ja, das ist ja ganz interessant. Und was haben die denn sonst so gemacht im Wagen? Wir sprachen ja eben über Autotelefon. Haben die dann auch viel telefoniert, wenn sie hinten saßen, oder auch Akten studiert oder nicht nur Zeitung gelesen?
Sie müssen sich dieses Auto mit allen Kommunikationsmöglichkeiten, die ja heute noch viel ausgereifter sind, mit man hat Internetfernsehen in der Rückenlehne und man hat ein Faxgerät eingebaut. Es ist ein fahrendes Büro. Und ich habe selten erlebt, dass ein Bundespräsident mal nur im Auto saß, sondern es geht die Verbindung mit Büro und der ganze Kram, der da zu erledigen ist, das geht auch im Auto weiter. Wirklich ein fahrendes Büro, so müssen Sie sich heute einen Dienstwagen der Prominenz, nicht nur der Politik, sondern auch der Wirtschaft, Funktionäre, so mussten sich das vorstellen. Die sind immer am Arbeiten.
Ja, und Sie, denke ich, waren ja dann auch oft am Arbeiten bzw. am Fahren und hatten sicher nicht von 8 bis 5 nur Dienst, sondern auch andere Dienstzeiten unter Umständen, nicht?
Also, so üblich war in der Zeit Bundespräsidialamt 250 bis 300 Stunden. Das war das Normale. Als ich aus dem Bundespräsidialamt ausgeschieden bin, also die letzten 13, 14 Jahre, als ich den Chef der Deutschen Postbank gefahren habe, war das nochmal erheblich mehr. Ich hatte so immer 350, 400 Stunden. Also es ging rund um die Uhr.
Das heißt, Sie mussten immer zur Verfügung stehen, wenn der Chef oder der Präsident irgendwo hin musste, einen Termin hatte, ne?
Ja, aber das funktioniert nicht so, dass man angerufen wird, wir fahren jetzt mal schnell irgendwo hin, sondern die Termine, die stehen weit, weit, im Bundespräsidialamt standen die weit, weit vorher, meistens schon ein halbes Jahr fest. Man wusste also im Januar schon, was man im Juli zu tun hatte. Sicherlich kamen hier und da mal kurzfristige Termine hinzu, die dann auch mal privaten Charakter hatte, aber man hatte schon seinen Dienstplan und da konnte man sich nachrichten und der wurde auch meistens eingehalten.
Dann hatten Sie ja sicher auch noch Kollegen, die auch gefahren sind. Wie war das? Sie waren ja nicht immer zur Verfügung. Sie mussten ja auch schon mal Urlaub machen, denke ich. Ne?
Ich hatte nicht nur was Urlaub angeht, ich hatte verständnisvolle Kollegen im Bundespräsidialamt, die sehr oft auch meinen Dienst übernehmen mussten, weil ich war ja ab 1974 kommunalpolitisch tätig und hatte meine Rats- und Ausschusssitzungen. Ich war stellvertretender Bürgermeister in der Zeit und hatte meine Termine. Also da haben immer die Kollegen, muss ich heute auch noch lobend erwähnen, sind da eingesprungen und haben meinen Dienst übernommen. Und hat alles wunderbar geklappt.
Ja, das war ja die ersten Jahre oder Jahrzehnte, spielt hier alles dann in Bonn ab und Sie wohnen ja in Bornheim. Wie war das denn so in der Bonner Zeit? War das denn auch so? Haben Sie das Gefühl, das war noch so ein bisschen gemütlicher irgendwie, als wie es vielleicht jetzt in Berlin ist? Wie würden Sie das so einschätzen, Bonn als kleine, überschaubare Stadt und auch für die Politiker vielleicht ein bisschen anders?
Also Bonn war überschaulich und gemütlich, auch für die Bundespolitik. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass die Politiker, also Bundespräsident, Bundeskanzler, über die Minister, über die großen Politiker der damaligen Zeit, dass die sich in Bonn wohlgefühlt haben. Und ja, ich meine auch, es ging alles noch ein bisschen gemütlicher, es war nicht so hektisch, aber dafür war es auch nach meinem Dafürhalten damals viel spannender. es gibt einfach diese Vollblutpolitiker, wie wir sie damals hatten. Ich will mal bei Adenauer anfangen, über Ollenauer, über Wehner, über den intellektuellen Carlo Schmitt und was es da alles für herausragende Politiker gab, mit herausragend spannenden Debatten im Deutschen Bundestag. Also das war schon eine tolle Zeit, also spannend. Ja. Politik machte wirklich, inspirierte jemanden und man interessierte sich dafür. Und heute ist das alles so 0815, ich weiß nicht, also wenn ich die heutigen Politiker alle sehe, sie können sich eben mit denen der damaligen Zeit, der 60er, 70er, 80er Jahre, einfach nicht messen. Also ja, da sind für mich Unterschiede, Welten liegen da drin.
Ja, das Gefühl habe ich auch, das waren richtige Persönlichkeiten, teilweise zumindest viele von denen zu der damaligen Zeit. Ja. Wie war das denn mit den Bundespräsidenten, um nochmal darauf zurückzukommen? Haben Sie denn, auch wenn Sie mit ihm gesprochen haben, oder er mit Ihnen, haben Sie nochmal privat was geplaudert? Mit
ja, selbstverständlich. Ja. Wie geht's der Familie? Und man ist ja auch privat drin. Man fährt ja nicht nur den Bundespräsidenten, sondern sehen Sie mal, als Walter Scheel in die Villa Hammerschmidt einzog, da hatte er 3 schulpflichtige Kinder. Und dann werden auch schulpflichtige Kinder aus Sicherheitsgründen zur Schule gebracht, wieder abgeholt, mal so, weiß ich was, einem Kindergeburtstag gefahren und. Man ist in der Familie mit drin. Man kann nicht einfach sagen, du tust nur das, was um den Bundespräsidenten selbst herum geschieht, sondern man ist wirklich ein Mitglied der Familie. Man kennt die Privatdinge auch. Und von daher sage ich auch nochmal, das war schon eine wirklich spannende Zeit.
Normalerweise denkt man ja, ein Bundespräsident, der ist ja so ein hohes Tier, der höchste Mann im Staate, der muss ja was ganz Besonderes sein, aber wir wissen natürlich, es sind ja auch nur Menschen. Und das haben Sie dann auch öfters rausgespürt, dass ja auch die mal vielleicht mal launisch waren oder mal vielleicht traurig oder bedrückt waren oder wie auch immer. Haben Sie da auch schon öfters solche dann Dinge erlebt?
Bundespräsidenten sind Menschen wie du und ich, mit allen Stärken und mit allen Fehlern und selbstverständlich auch mal nicht so gut gelaunt, mal besser gelaunt. Also da unterscheidet sich ein Bundespräsident vom Normalbürger nicht.
Was würden Sie sagen, wer war denn Ihr angenehmste Präsident, den Sie gefahren haben oder mit dem Sie am besten auskamen oder den Sie am sympathischsten fanden?
Also sympathisch waren sie auf ihre Art natürlich alle. Mir lag am meisten Walter Scheel. Er kam der rheinischen Natur, so wie ich sie für mich beanspruche, am nächsten. Mit ihm hatte ich das beste Verhältnis. Bei ihm war ich auch am längsten, auch noch über die Zeit des aktiven Präsidentendaseins hinaus, also als Altpräsident. Mit Familienanschluss, wir können vielleicht nachher noch sagen, wo ich mit Walter Scheel alles war, auch privat. Also er war schon derjenige, mit dem ich, sage ich mal, es am besten konnte.
Heute Abend ist im Studio Merten Peter Vandenberg aus Bornheim, der 5 Bundespräsidenten als Chauffeur gedient hat und vieles natürlich erzählen kann aus seiner Vergangenheit. Inzwischen sind sie pensioniert und können natürlich auf einige Jahrzehnte zurückblicken. Und wir sprachen gerade eben von Bundespräsident Scheel, dass sie ja ihm am längsten gedient haben. Und wie war das denn? Ja, was haben Sie für Reisen gemacht, zum Beispiel mit Scheel?
Also wir sprachen eingangs ja über diese unregelmäßige Arbeitszeit und über die vielen Überstunden, die man machen musste. Als Dank dafür begleiteten immer ein Fahrer den Bundespräsident auch bei Auslandsreisen, bei Staatsbesuchen ins Ausland. Und das ging immer im Turnus rund, alle mit 7 Fahrer haben wir uns diese Auslandsreisen geteilt. Also kam man schon in der Welt auch rum. Wobei man dann, wenn man im Ausland war, den Bundespräsidenten nicht zu fahren hatte. Das übernahm das gastgebende Land. Aber man gehörte zur Delegation, bekam von Land und Leuten etwas zu sehen, kümmerte sich ein bisschen um die Privatdinge des Bundespräsidenten. Und ansonsten waren das schon ganz, ganz tolle Reisen. Viele, viele Erlebnisse bei Auslandsreisen hat man gewinnen können. Aber das war es ja nicht alleine. In Deutschland war man ja nur dauernd unterwegs. Es gibt ja kaum eine Stadt, in der ich noch nicht war, oder auch kleinere Städte. Und spannend bis zum Gehen nicht mehr, denn überall dort, wo man, und das für mich als politisch interessierter Mensch, überall dort, wo man hinkam, stand unter Garantie mindestens der Oberbürgermeister, wenn nicht der Ministerpräsident mit seinem Kabinett. Also man war immer in der Politik drin, hatte immer mit Leuten zu tun, die was, sage ich mal salopp, was zu sagen hatten. Also das war schon, für mich war das, wie gesagt, als politisch interessierter Mensch eine ganz, ganz spannende Zeit.
Gibt es denn eine Erinnerung, die Sie haben, wo Sie sagen, das war wirklich absoluter Höhepunkt oder super, super Erlebnis? Fällt Ihnen da was ein? Oder war es so viel, dass Ihnen jetzt gar nichts einfällt?
Ja, ich würde fast sagen, das Zweite trifft so. Man hat so viele Eindrücke gewonnen in diesen Jahren, dass man sagen muss, alles war spannend, da war nichts Herausragendes. Herausragend war vielleicht, ich habe mich ja neben meinem Beruf auch darüber hinaus noch engagiert im Bundespräsidialamt, waren die vielen Feste, die ich eigentlich manchmal sogar alleine organisiert habe. Wir haben mal ein Frühlingsfest gemacht im Bundespräsidialamt, Zelt aufgeschlagen. Damals war das Märtener Maipaar mit Gefolge bei Herr von Weizsäcker zu Gast, die Vorbürgsmusikanten musizierten, also das waren Höhepunkte. Oder Karneval, Roman Herzog, der gar nichts mit Karneval zu tun hatten, mal mit Schlapphut und Clownfliege zu sehen und gut gelaunt. Das sind so die Höhepunkte, an die ich gerne zurückdenke, die dann auch über das Normale etwas hinausgingen.
Ja, Sie waren ja auch musikalisch oder sind noch musikalisch aktiv bei den Vorgebirgsmusikanten, waren Vorsitzender, jetzt sind Sie Ehrenvorsitzender. Und da sind Sie dann mit vielen Dingen in Berührung gekommen. Und wenn wir jetzt noch einmal auf so verschiedene Eigenarten dieser Präsidenten eingehen. Ich habe irgendwo gelesen, irgendein Bundespräsident, der fuhr auch gerne mal mit Ihnen zu einer Pommesbude oder so. Stimmt das?
Ja, das war Roman Herzog, der also deftige Speisen sehr liebte. Und wenn seine Frau ihn zu Hause bekochte, ob in Bonn oder Berlin, da war das dann nicht so deftig, wie er es gerne immer gehabt hätte, und dann mussten eben die fehlenden Kalorien wurden dann auch mal an einer Pommesbude gestillt und befriedigt, und also ohne mit der Wimper zu zucken, der hatte da gar nichts mit zu tun. Halten Sie mal an, ich brauche jetzt eine Currywurst.
Ja, das ist ja toll. Aber da hat bestimmt der oder die am Imbiss waren, ja bestimmt gestaunt, wenn da plötzlich der Bundespräsident steht, ne? Oder?
Ja, einigen ist da die Bratwurst aus der Hand gefallen. Ne? Das können Sie sich vorstellen. Aber auch das war dann mit einem lustigen Spruch, hat der Roman Herzog das alles wieder hinbekommen, so nach dem Motto, bleiben Sie mal ganz ruhig, ich möchte nur etwas bei Ihnen essen, nichts Außergewöhnliches. Und dann wurde ein lockeres Gespräch geführt, was er ja hervorragend konnte. Locker, lustig, mit bayerischem Humor gewürzt. Ja, und dann war die Sache eigentlich schon bereinigt, ne?
Also es gab auch lustige und ganz schöne Momente, wo Sie das Gefühl haben, ja, ist ein ganz normaler Mensch wie du und ich, wie Sie eben schon sagten. Und nur eben haben solche Staatsmänner natürlich eine riesengroße Verantwortung und Aufgabe zu übernehmen und ein Riesenpensum. Und ich glaube auch, deren Arbeitstag, der hört ja auch nicht nach 8 Stunden auf. Ne?
Man sagt, ein Bundespräsident ist immer im Dienst. Daher auch Dienst an Wochenenden. Das ist in der Tat so. Es sind Vollblut. Bundespräsident wird man nicht so von heute auf morgen, ohne eine persönliche Vorgeschichte zu haben, sondern jedenfalls bis zum jetzigen Bundespräsidenten war es ja alles Menschen, die aus der Politik kamen, die vorher andere politische Ämter hatten, bevor sie Bundespräsident wurden. Und das legen die nicht mit dem Amt des Bundespräsidenten ab, obwohl sie dann parteipolitisch ja neutral zu sein haben. Aber es bleiben Vollblutpolitiker. Und Politik bestimmt ihr Leben und wie gesagt von morgens bis abends und rund um die Uhr.
Wir sprachen ja eben auch kurz darüber, dass Sie auch Bundespräsident Scheel auch nach seinem Ausscheiden aus seinem Amt noch begleitet gefahren haben. Und dann sind Sie ja von Bornheim weg in den Süden gezogen oder wie war das? Ihre Familie blieb hier?
Ja, also es hat eigentlich den Bundespräsidenten Scheel immer schon in den Süden getrieben. Er hatte im österreichischen, in der österreichischen Pinzgau, genauer in Hintertal, sein Ferienhaus. Und er wollte auch direkt nach dem Ausscheiden an den Starnberger See ziehen, hatte sich dort auch schon ein Anwesen gekauft. Und dann wurde das aber arbeitsmäßig so, ich will mal sagen, Frau Scheel wurde durch die Deutsche Krebshilfe, das war ja eine Sensation, wie die explodierte damals, wurde so sehr eingebunden und das Büro war nun mal in Bonn. Und dann ist das wieder alles umgeschmissen worden und die sind, Walter Scheel ist auch dann nach seinem Ausscheiden, zwar nicht in Bonn, aber hat dann einige Jahre in Köln gewohnt. Eigentlich, wie gesagt, wegen seiner Frau, wegen der ihrer Aktivitäten und als Gründerin der Deutschen Krebshilfe. Und als Mildred Scheel dann verstarb, war es dann wirklich so, nun war er davon ja entbunden und dann verlegte er sein Büro von Köln nach München. Und das war dann immer so ein Pendeln mal zwischen München und Hintertal, das ging also so hin und her. Ein paar Tage in Hintertal, dann wieder mal ein paar Tage in München. Dienstreisen wurden, wenn es dann mit dem Flugzeug ging, eigentlich alle von München aus gestartet. Und ich bin dann mitgegangen nach München, hatte dort auch meinen Dienstsitz. Dienstsitz war in dieser Zeit nicht mehr das Bundespräsidialamt, sondern war das Büro des Altbundespräsidenten in München. Ja, und da war ich einige Jahre so gebunden, dass ich selbst in Bornheim kaum noch der Politik und meinem Hobby, dem Musizieren, nachgehen konnte. War eine schöne, aber auch anstrengende Zeit, vor allen Dingen anstrengend auch für meine Familie. Da musste sie noch mehr als bisher auf den Ehemann und auf den Vater verzichten. Ne?
Aber mit Scheel, mit der Familie, hatten Sie auch so familiär näheren Kontakt dann dort unten?
In Hintertal hat Walter Scheel extra für mich eine kleine Wohnung an sein Ferienhaus anbauen lassen. Und dort wohnte ich natürlich auch, wenn wir in Hintertal waren. Und aber Frühstück, Mittagessen, Abendessen, aber alles familiär und haben wir immer zusammen. Frau Scheel, Walter Scheel und ich. Also der Tag fing mit dem Frühstück an und endete eigentlich um 19 Uhr mit der Heute-Sendung. Die haben wir uns dann zusammen angeschaut und danach wurde gegessen. Und manchmal sogar, wenn wir alleine in Hintertal waren, wurde auch nochmal bei einer guten Flasche Wein bis Mitternacht und später diskutiert über Gott und die Welt, aber vor allen Dingen über Politik.
Ja, wer kann das schon sagen, dass er mit einem Bundespräsidenten oder ehemaligen Bundespräsidenten zusammen gegessen hat oder einen Wein getrunken hat. Und ja, wir machen jetzt mal ein bisschen Musik und dann kommen wir in die letzte Gesprächsrunde. Ja, Herr Vandenberg, wir haben so viel erfahren jetzt über Ihre Erlebnisse mit den Bundespräsidenten. Wir könnten natürlich stundenlang noch reden, aber wir wollen die letzten 5-6 Minuten natürlich noch nutzen, noch so einige Dinge von Ihnen zu erfahren. Das war ja eine lange Zeit, Sie sind jetzt im Ruhestand, aber Sie denken gerne an diese Zeit zurück.
Ja, sehr gerne.
Das kommt ja heraus aus dem Gespräch. Ja. Und es war ja dann für Sie und für Ihre Familie oder Ihre Freunde und Bekannten ja auch bestimmt ungewöhnlich, dass Sie mit den Präsidenten so nah zusammen waren, nicht, oder? Haben die nicht öfters auch gefragt, Mensch, wie ist das denn mit dem und dem?
Ja, also so locker, wie wir beide jetzt darüber reden, habe ich in der Familie nie darüber gesprochen. Also eine gewisse Distanz, auch zu meinem Beruf, habe ich immer gehabt. Ich kann also wunderbar abschalten. Also wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause und dann will ich weder etwas über meinen Beruf noch wissen oder gefragt werden oder über Erlebnisse, die man hat. Also ich brauche das nicht. Ich schalte am liebsten, das ist bis heute, völlig ab, wenn ich zu Hause bin. Dann bin ich ein anderer Mensch.
Und Sie haben ja noch viele, viele Hobbys oder viele ehrenamtliche Aktivitäten. Wir sprachen eben schon kurz, dass Sie bei den Vorgebirgsmusikanten aktiv sind, damals auch schon. Dann sind Sie in der Kommunalpolitik seit Jahrzehnten tätig und seit längerer Zeit auch als Ortsvorsteher in Bornheim tätig. Ja, das füllt Sie doch auch sehr aus, vor allen Dingen, weil Sie auch die ganzen Jahre den Karneval noch mit begleitet haben. Und einmal waren Sie auch Prinz. Wann war das?
Prinz Bornheim. War zusammen mit meiner Frau natürlich. Wir waren Prinzenpaar 2002, in der Saison 2002, 2003.
Ja, das war ja sicher auch ein Highlight für Sie, nicht? Weil wer will nicht schon mal gerne Prinz sein von Bornheim, nicht?
Ja, das war eine schöne Zeit. Ich hatte ja vorher bestimmt 15, 20 Prinzenpaare begleitet und es jetzt dann mal selbst zu machen, war natürlich der Höhepunkt, vor allen Dingen deshalb, weil alle meine drei Töchter, meine Schwiegersöhne und meine Enkelkinder und zwei gute Freunde, die haben das den Hofstaat gebildet. Von daher war es war für die Familie ein Erlebnis. Also keiner will das missen, war eine ganz tolle Zeit. Und ich denke, wir sind als Familie damals noch mehr zusammengewachsen, als wir es vorher waren. Also es war wirklich super. Mhm. Es war nicht nur der Karneval, sondern die ganzen Begleitumstände. Wie gesagt, der Zusammenschluss der Familie, das war schon toll.
Ja, bei dem, was Sie alles gemacht haben, beruflich und dann nebenher ehrenamtlich, freizeitmäßig. Sie haben ja unzählige Karnevalssitzungen in Bornheim auch geleitet. Das war doch alles ganz viel, aber was auch Spaß gemacht hat, nicht?
Es hat aber auch Spaß gemacht. Ich weiß, Herr Ganser, manchmal selber nicht, wie ich das alles terminlich unter einen Hut bekommen habe. Aber es hat immer geklappt, ne? Also, obwohl es manchmal war es anstrengend. Und man wusste auch nicht so immer, ja, wo fängst du jetzt an und was tust du zuerst oder was tust du als zweites. Aber wie gesagt, es hat immer geklappt, ob nun im Karneval oder vor allen Dingen natürlich bei meinem Lieblingsverein, bei den Vorgebirgsmusikanten. Ich denke, ich gehöre immer zu denen, die bei Proben und Auftritten am meisten bei denen sind, die am meisten anwesend sind. Ich habe das sehr ernst genommen mit den Vorgebirgsmusikanten, da hängt so ein bisschen mein Herzblut dran. Ich habe sie mitgegründet, war erster Vorsitzender 19 Jahre. Danach habe noch dieses wunderschöne Vereinsheim jetzt mit aufgebaut und die Vorgebirgsmusikanten sind jetzt als Verein so gestärkt und auf einem auch musikalisch hohen Level, dass ich in aller Ruhe sagen konnte, vor einigen Jahren, jetzt musste da zurücktreten und das Jüngeren überlassen. Und zu meiner Freude ist mein Nachfolger auch noch mein Schwiegersohn geworden. Und er macht das wirklich gut.
Ja, Sie können auf ein reiches berufliches Leben zurückblicken und auf ein reiches Leben, was Ihr Privates betrifft, die Freizeit und die Politik natürlich auch, alles Ehrenamtliche. Und wie sieht das denn eigentlich aus? Haben Sie jetzt noch irgendwelche Kontakte zu den ehemaligen Präsidenten? Oder werden Sie vielleicht nochmal eingeladen zu irgendeiner Feierlichkeit von irgendeinem ehemaligen Bundespräsidenten? Oder wie ist das eigentlich? Oder ist da jetzt nichts mehr so?
Ich habe noch Kontakt mit Walter Scheel. Wir schreiben uns jährlich zum Geburtstag. Ich werde ihm auch im Juni wieder zu seinem dann 90. Geburtstag gratulieren. Und dann wird er mich wieder anrufen und sich bedanken oder schreibt mir einen Brief. Also mit Walter Scheel habe ich noch Kontakt. Ansonsten ist Normalität eingetreten. Wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende. Und dann sterben auch die Kontakte. Hm. Bei Walter Scheel sind sie nicht gestorben.
Ja, das ist ja erstaunlich. Und dann möchte ich das auch so jetzt stehen lassen. Das war ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen, Herr Vandenberg. Und ich denke, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch mal ganz spannend, etwas mehr in die Tiefe zu gehen und mehr von den höchsten Staatsmännern in diesem Land zu erfahren. Ein bisschen Privates, ein bisschen Begleitendes. Und wer so nah dran gewesen ist wie Sie als Chauffeur der Bundespräsidenten, der kann natürlich vieles erzählen, und das haben Sie heute Abend gemacht, und deshalb sage ich danke, Herr Vandenberg, und ich wünsche Ihnen jetzt weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit in Bornheim, in der Politik und bei den Vorgebirgsmusikanten und was Sie sonst noch alles so vorhaben. Alles Gute und viel Glück für die nächste Zukunft.
Herzlichen Dank, Herr Ramsau.